Faszination Rennrad, der Roadbike-Podcast.
Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Faszination Rennrad, dem Podcast des Roadbike-Magazins. Und wenn ihr diese Folge am Tag des Erscheinens hört oder vielleicht auch ganz kurz danach, dann befindet ihr euch gerade, so wie wir, in der besten Zeit des Jahres. Die Tour de France läuft gerade, sie ist gerade gestartet. Dieses Jahr mit dem großen Finale in Alpe d'Huez. Und ja, darüber wollen wir heute so ein bisschen sprechen. Alpe d'Huez, da gibt es nämlich ganz viel Geschichte und die ist ganz stark verbunden. Zum einen mit dem Namen Marco Pantani, haben sicherlich der ein oder andere schon mal gehört in Bezug auf Radsport, aber auch mit der Rennradmarke Carrera. Und da ist vielleicht der ein oder andere ja gar nicht so auf dem Schirm. Carrera, Rennräder, ist jetzt nicht die Marke, an die man vielleicht als allererstes denkt, wenn man an Rennräder denkt. Aber wir wollen einfach ja diese doppelte Etappe nach Alpe d'Huez einmal zum Anlass nehmen, um über diese Dinge zu sprechen. Das mache ich zum einen mit meinem Kollegen Tom Terbeck. Hallo Tom.
Ja, hallo in die Runde.
Und wir haben Axel Schmidt bei uns heute am Mikrofon. Axel, du bist, ich habe es mir aufgeschrieben, exklusiver Distributeur für Deutschland und Österreich für die Marke Carrera. Herzlich willkommen.
Herzlich willkommen erstmal. Ganz lieben Dank für die Einladung. Das ist vollkommen richtig. Wir vertreiben in Deutschland und in Österreich Carrera Bikes. Vielen Dank nochmal für die Einladung. Ich freue mich sehr, dabei sein zu dürfen.
Ja, gerne, gerne. Ich frage mal so zu Beginn vorab, Tom, ich sehe schon bei dir im Hintergrund Alpe d'Huez, bist du schon gefahren? Hast du deine Zeit noch im Kopf?
Oh, tatsächlich, nee, habe ich gar nicht im Kopf. Jetzt, wo du fragst, nee, aber ich weiß, dass es ganz schön schweißtreibend war. vor allen Dingen, nachdem ich damals so quasi durchs Tal ganz gemächlich geradelt bin und dann kommst du durch diesen Kreisverkehr und dann, ja, und dann Gnade dir Gott.
Ja, das hast du schön gesagt, ja.
Ne, also, nee, ist eine geile Nummer, kann man nicht anders sagen.
Bei mir waren es tatsächlich, ich habe nochmal gecheckt auf Strava, über 2 Stunden, wobei die Fahrzeit 1:20 war. Ich musste mich einfach ein paar Mal hinsetzen. Es ist schon ein paar Jahre her. Es war mein erster großer Alpenanstieg. Ich bin einfach viel zu schnell unten reingefahren und bin dann in Kurve 13 das erste Mal geplatzt. Kann ich bis heute noch, weiß ich es wie heute, das ist die Kurve von Garen Thomas. Da stand nämlich ganz groß sein Name in der Kurve. Und ich saß da wie ein gebrochener Mann auf der Steinmauer und habe gedacht, scheiße, ist noch ganz schön weit. Axel, du hast schon gesagt, mit dem Rad bist du es noch nicht gefahren, aber dreimal mit dem Auto, da haben wir ja schon gesagt, das ist ja wie einmal mit dem Rad, oder?
Gefühlt ungefähr, genau. Also die Schweißperlen bleiben trotzdem nicht aus, das ist ganz klar. Aber ja, der Berg ist einfach Legende und Berg der Holländer, einfach eines der Radsportmonumente überhaupt. Und ich glaube wahrscheinlich auch für die meisten das, was man mit Bergfahren im Radsport gleichsetzt, das ist das Highlight. Viel mehr geht nicht an Stimmung, an Schweiß, Blut und Tränen und an Geschichte. Das ist einfach der Mythos Alpe d'Huez, ist, glaube ich, bis heute unbebrochen. Ja.
Ja, und dieser Anstieg strahlt ja auch so aus unserer Radsport-Bubble raus. Also Menschen, die jetzt vielleicht die Tour de France kennen, wenn man sagt, nennt man einen berühmten Anstieg, dann fällt vielleicht so Mont Ventoux und Alpe d'Huez. Das sind so meistens die zwei Namen, die man irgendwie. Das ist ja fast schon Allgemeinwissen irgendwie, würde ich sagen. Dabei ist ja Alpe d'Huez eigentlich, wenn man sich den Anstieg und auch diesen Ort da oben anschaut, das ist ja eigentlich gar nicht schön. Das ist ja wirklich nur so Wintersportretorte auf 1800 Metern angepflanzt. Der Anstieg selber jetzt mit rund 13 Kilometern, da kommen wir auch noch drauf, wenn wir dann auch über die Rekordzeiten sprechen. Da gibt es nämlich ja verschiedene Angaben aus verschiedenen Distanzen und Zeiten. Um die 8% und natürlich die 21 Haarnadelkurven, wo in jeder Kurve der Name eines früheren Siegers steht. Und da taucht eben auch zweimal der Name Marco Pantani auf. Der hat 1995 gewonnen und 1997 und erhält den Rekord für den schnellsten Aufstieg aller Zeiten. Und jetzt, Axel, musst du mir helfen, weil wenn man versucht, es zu recherchieren, welche Zeit jetzt eigentlich wirklich der Rekord ist und aus welchem Jahr vor allem dieser Rekord stammt, da gibt es ja durchaus unterschiedliche Angaben, ja, weil es eben auf verschiedenen Streckenabschnitten gemessen wurde. Kannst du das uns nochmal und vielleicht auch unseren Hörerinnen und Hörern grob umreißen? Und was ist jetzt eigentlich der Rekord, den man sich merken muss?
Richtig. Also es ist tatsächlich ein kleines bisschen verwirrend für alle, die sich da nicht so detailliert eingelesen haben. Für mich selber war es auch immer ein bisschen ein Rätsel, woher die unterschiedlichen Zeitangaben und Rekordangaben kamen. Schlussendlich ist es ganz einfach so, die offizielle Zeit bis 1996 wurde gemessen bei Kilometer 14,5. Das war sozusagen das Etappenziel oben in Alpe d'Huez. Später wurde das nach vorne verlegt auf Kilometer 14. Jetzt muss man aber wissen, dass wenn sozusagen der Anstieg zu Ende ist und man kommt rein nach Alpe d'Huez, wird es nochmal ein ganzes Stück lang flach. Mhm. Jetzt eine historische Vergleichbarkeit aller Rennfahrer mit unterschiedlichen sozusagen Zieleinläufen machen zu können, hat man einfach gesagt, okay, wir beginnen in Bourdonson und wir enden dort, wo der Berg sozusagen zu Ende ist, wo keine Steigung mehr ist. Und das sind eben diese mittlerweile auch sehr bekannten 13,8 Kilometer, die hergenommen werden, um eben eine Vergleichbarkeit über alle Rennfahrer zu allen Zeiten herstellen zu können. Und nimmt man diese Zeiten zugrunde, ist es ganz einfach. 1995 hat Marco Pantani die absolute Fabelzeit von 36 Minuten und 50 Sekunden in den Asphalt gebrannt. Im Jahr davor, sein erstes Profijahr überhaupt, nachdem er zuvor mal den Giro schon den zweiten Platz absolviert hat in der Gesamtwertung, hat er dann 94 also mit 37,15 den heutigen Rang 3 hingelegt. Mhm. Und den zweiten Rang, den er eben auch hält, hat er 1997 dann schon im Team Mercatone Uno mit Bianchi mit 36,55 hingelegt. Mhm. Also wir reden hier von Unterschieden von ungefähr 20 Sekunden zu sehr, sehr unterschiedlichen Bedingungen, über die wir dann natürlich dann auch nochmal sprechen können. Zum Vergleich, ein Jan Ullrich im Jahr 97 war ungefähr eine halbe bis dreiviertel Minute langsamer.
Ich wollte mich gerade sagen, 97 klingelt natürlich Jan Ullrich im gelben Trikot, Etappenzweiter damals geworden, wenn ich es richtig weiß. Dann gab es ja noch, also Pantani hält quasi die drei schnellsten Zeiten. Also wenn man sich die ewige Bestenliste anguckt, Platz 1, Platz 2, Platz 3. 1994 hat er zwar nicht die Etappe gewonnen, hat aber den schnellsten Aufstieg hingelegt. Dann gibt es ja noch dieses legendäre Bergzeitfahren aus 2004, was ja nur, ich glaube, 15 Kilometer lang war. Also man ist in Bourgeoisie unten gestartet und dann einmal Vollgas hoch. Also ich weiß noch damals, ich hatte Schulferien, ich saß mit offenem Mund vor dem Fernseher. Also da waren, also ich glaube, offizielle Angabe ist 1 Million Zuschauer an der Straße. Wer das jetzt von euch da draußen nicht gesehen hat damals, gibt's auf YouTube alles, kann man sich im Real Life komplett nochmal angucken. Es ist wirklich Wahnsinn, dass die Fahrer überhaupt noch die Straße erkannt haben. Ich glaube, Jörn Ullrich hat dann auch im Sieger, oder nicht im Siegerinterview, er ist Zweiter geworden, hatte hinterher im Interview gesagt, mir klingeln jetzt noch die Ohren. Gewonnen hat damals Lance Armstrong und der war eine Sekunde langsamer als Pantanis Rekord. Jetzt muss man natürlich fairerweise dazu sagen, bei Pantani war halt vorher eine ganze Etappe, die gefahren werden musste. Bei Armstrong, der hat sich quasi warm gefahren und ist da einmal Vollgas hochgeschmettert. Also ihr seht schon, wir reden hier von rund 37 Minuten Fahrzeit für den Rekord. Ich habe es vorhin schon gesagt, bei mir 1 Stunde 20, so viel zu meinem Können.
Was aber auch eine ganz respektable Zeit ist, würde ich sagen.
Ich habe mir für dieses Jahr vorgenommen, ich werde dieses Jahr im September nochmal in Alpe d'Huez sein. Und da würde ich es gerne mal angreifen, ob ich es unter 1 Stunde fahren kann. Aber das ist schon, da brauche ich schon einen sehr guten Tag, würde ich behaupten.
Oh ja.
Ich werde berichten.
Ja. Da sind Schmerzen vorprogrammiert.
Auf jeden Fall. Axel, wir haben es ja schon gesagt, die Marke Carrera spielt da ja eine ganz große Rolle. 1994 und 95 ist Marco Pantani auf Carrera gefahren, eine Marke aus Italien und bis heute eben dann auch ja sozusagen der Rekordhalter in Alpe d'Huez. Kannst du mal grob umreißen, so die Marke Carrera, was war das zur damaligen Zeit? Wir kommen auch noch darauf, wo die Marke heute steht, aber was war zur damaligen Zeit die Marke Carrera im Profiradsport? War das das Nonplusultra? Wir wollen auch gleich so ein bisschen über Marco Pantanis Rad und seine Ausrüstung sprechen, aber was war Carrera damals im Profiradsport?
Carrera war zwei Dinge. Carrera war zum einen natürlich der Titelsponsor und damals einer der größten Jeanshersteller der Welt, die Firma Carrera Jeans, die auch den Namen für den für das Team gegeben hat. Die Firma und der Gründer, der Herr Takella, hat sich mit Davide Boifava zusammengetan, um eben dieses Radsportteam zu gründen. Und zwei, drei Jahre, nachdem das Team sehr, sehr erfolgreich war, hat man gesagt, okay, wir wollen unsere eigenen Räder bauen. Der Hintergrund ist, es war damals die Umbruchszeit von Stahl auf neue Werkstoffe. Aluminium kam, erste Carbon-Themen kamen auf, Titan war ein Thema. Und Carrera hat gesagt, wir brauchen für die besten Fahrer der Welt, brauchen wir die besten Rahmen und die besten Räder. Und so entstand Carrera, sozusagen mehr oder weniger als Radsportwerkstatt für das Profiteam.
Und also das keine, ist die Philosophie. Keine 100 Jahre alte Tradition, wie man sie jetzt vielleicht von Pinarello, Colnago,
andere Marken. Die hat jetzt 120 Jahre gefeiert. Ganz, ganz tolle Räder, ganz tolle Geschichte auch. Bianchi, glaube ich, so das älteste noch existierende Radhersteller überhaupt, 1886 gegründet, meine ich. Das ist alles eine andere Welt. Nein, wir sind sozusagen ein Kind des modernen Radsports, auch wenn es jetzt schon wieder 40 Jahre her ist.
Aber also in Anbetracht der anderen Marken, die du da genannt hast, ist das modern, ja.
Genau, also aber insofern. Axel, wenn ich da kurz eingrätschen darf, um das einmal so zu rekapitulieren, ist das richtig, dass dann Carrera quasi so ein bisschen auch Vorreiter war mit dem Experimentieren von den Rahmenmaterialien?
Ja, absolut. Also wir waren die Ersten, die im Profibereich Aluminiumrahmen, die damals schon in den Anfängen waren, kombiniert haben mit Carbon-Hinterbauten, weil man einfach gemerkt hat, Aluminium als Material ist wahnsinnig steif, hat ultra gute Gewichtswerte zu bieten, aber ist eben auch sehr, sehr unnachgiebig, was für die Fahrer auf Dauer von der Etappe 180, 200 Kilometer eben auch extrem ermüdend war. Deshalb hat man schon frühzeitig mit Carbon-Hinterbauten experimentiert. Wir waren einer der ersten, die Titanrahmen im Profibereich eingesetzt haben. Titan gab es früher schon. Die waren allerdings meistens, wenn man das noch kennt von früher, der eine oder andere hatte ja vielleicht sogar einen Titanrahmen. Das war meistens relativ weiches Material, also für einen Sprint oder so gänzlich ungeeignet oder auch für einen Wiegetritt von dem Marco Pantani gänzlich ungeeignet. Carrera waren die ersten, die das im Prinzip im Rennsport professionell eingesetzt haben. Das war auch kein Serienmaterial. Das war nichts, was man kaufen konnte. Mhm.
Und dann schließt sich mir auch so oder ja, kommt mir so ein bisschen die Frage auf. Pantani war ja auch so ein bisschen, was Material angeht, detailverliebt. Oder ist das ein Mythos? Oder,
Das ist ein Mythos und eine glatte Untertreibung. Es gibt wahrscheinlich in der Geschichte des Radsports
außer Eddie Merckx und Lance Armstrong niemand, der quasi mit seinem Fahrrad übernachtet hat und wirklich an jedem Millimeter, an jeder Stellschraube gearbeitet hat. Ein akribischer Arbeiter, da ging es teilweise um Millimeter, wo ein Rad optimiert wurde von der einen Etappe auf die nächste Etappe. Es gibt diese legendären Geschichten von damals, die gab es auch bei zu Bianchis Zeiten. Das hat denen auch ganz schöne Schweißperlen auf die Stirn getrieben. Aber eben bei Carrera auch, da wurde quasi noch der nasse Lack sozusagen, das Fahrrad mit dem nassen Lack in den Karton gepackt, um eben für die nächste Etappe das weiter optimierte Rad für Marco Pantani liefern zu können. Da haben die Nachtschichten eingelegt, weil Marco einen schlechten Tag hatte und am nächsten Tag seine Sitzposition um ein paar Millimeter verändert haben wollte. Und das hat den Davide Boifava, dem Teamchef und heutigen Eigentümer auch noch von Carrera, natürlich ganz schön die ganz schön schlaflose Nächte gekostet. Das stimmt, ja.
Ja, das können wir vorstellen. Und dann habe ich eine Anschlussfrage noch. Ja. Quasi, also welches Rahmenmaterial hat Pantani denn dann tatsächlich am Ende bevorzugt? Das ist so, wenn er schon, also wenn Carrera schon so rumexperimentiert hat, also fände ich super interessant.
Ja, es kam drauf an tatsächlich. In den meisten normalen Rennen fuhr er auf einem wundersamerweise auf einem Stahlrahmen aus Columbus EL Max hieß das damals. Das war ein extra für Pantani angefertigter Rohrsatz. Auch der war so im Handel nicht zu erwerben. Die Serienräder, die anderen Profis aus dem Team fuhren, waren auch aus EL Max, aber eben nicht aus speziell für Pantani konifizierten, also im Durchmesser veränderten Rohrsätzen. Und dann für Bergetappen, beispielsweise jetzt gerade reden wir von Alpe d'Huez 95, wurde dann eben ein Titanrahmen für ihn angefertigt mit einem ganz speziellen Rohrsatz, der so auch vorher noch nie eingesetzt wurde.
Was wurde da konkret bei ihm mit den Rohrsätzen anders gemacht? Also war das dann wie leichter oder steifer?
Genau, also man muss dazu natürlich auch sagen, Pantani war mit 55 bis 57 Kilo, je nach Renntag und Rennform, einer der leichtesten Fahrer im Feld. Da konnte man natürlich auch extrem leichte Rohrsätze verbauen. Das wäre ein Rohrsatz, mit dem würden wir heute wahrscheinlich keine 500 Kilometer fahren. natürlich steif, aber auf extrem gebaut auf genau die Eigenschaften, die Marco Pantani haben wollte. Dazu muss man auch wissen, dass das macht Carrera auch wieder so ein bisschen speziell, weil es gab zwar Katalogräder, aber das, was eben im Rennen gefahren wurde, die normalen Profis bekamen das, was auch Carrera im Katalog hatte. Marco Pantani hatte immer sein eigenes Material. Das lag daran, Pantani hatte eine ganz, ganz eigentümliche Geometrie, extrem steile Winkel, extrem langes Oberrohr. Keiner von uns würde auf so einem Fahrrad weder bergauf noch bergab fahren können, glaube ich. Mhm. Das sind so extreme Winkel und Geometrien. Auch wenn man sich heute diese Bilder anschaut, wie Marco auf dem Rad sitzt, das ist einfach sehr, sehr einmalig. Und eben auch diese Haltung, wie er da in Alpe d'Huez, da 94, unten schon in Bordeaux antritt, Lenker unten greifend aus dem Sattel raus und dann Vollgas. Das geht eigentlich nur, wenn man auch den Rahmen dafür so konstruiert. Denn etwas längeres Oberrohr, dass die Knie eben nicht an den Lenker schlagen und so weiter, das sind alles so Spezialgeschichten, die natürlich für den Normalfahrer, wenn man das im Katalog aufgenommen hätte, Tom, du als Tester hättest du gesagt, was haben die mir hier für einen Möhring gestellt?
Durchaus möglich.
Das mag zwar leicht sein, aber funktionieren tut das nicht.
Fährt sich scheiße.
Für Marco hat es funktioniert.
Genau. Ja gut, das war ja auch so sein Signature-Move eigentlich, so dieses stundenlange Klettern im Unterlenker im Wiegetritt. Ich erinnere mich noch so an Alberto Contador, dann so 10, 20 Jahre später, der ist ja viel im Oberlenker im Wiegetritt gefahren. Aber Pantani, das war ja wirklich einzigartig. Also dem hättest du ja eigentlich unten halb jetzt den Sattel abschrauben können, um noch ein bisschen Gewicht zu sparen, weil gebraucht hat er den eigentlich eh nicht, höchstens fürs Siegerfoto.
Gebraucht hat er den tatsächlich nicht. Und was auch noch total spannend war bei diesen Rekordfahrten, 94 und 95, wir reden ja heute alle über kurze Kurbeln sozusagen als Leistungsboost, offener Hüftwinkel etc. Pantani fuhr 180 Millimeter, wenn es den Berg hoch ging.
Ich überlege gerade, weißt du aus dem Kopf, wie groß er war?
1,72.
1,72,
Da kommt die Werbekarawane.
Die Tour de France läuft gerade und unser Showpartner Joyn hat da die passende Challenge für euch. Stellt euch eine Tour de France für alle vor. Ihr fahrt ganz normal eure eigenen Runden, trainiert draußen oder drinnen auf der Rolle und dabei sammelt ihr Kilometer für die Tour de Joyn. In der Joyn-App könnt ihr euch registrieren, eure Fahrten tracken oder per Garmin, Wahoo und Co. synchronisieren. Und ihr seht auch direkt, wie ihr in dieser Challenge vorankommt. Es gibt 3 Etappen in 3 Zeiträumen. Es gibt Rankings und es gibt natürlich auch Ziele, die ihr als Team oder auch solo knacken könnt. Und das Ganze ohne eine feste Strecke fahren zu müssen, ohne Stress, dafür aber mit der richtigen Motivation. Wenn ihr auch bei der Tour de Joyn mitfahren wollt, dann ladet euch die Joyn-App runter, meldet euch zur Tour de Joyn an und fahrt drauf los. Den Link und alle Details dazu findet ihr in den Shownotes. Das war die Werbekarawane.
Ja, und seine normale Kurbellänge war 172,5 für normale Etappen und für Bergetappen 180. Ja. Macht natürlich physiologisch in dem Kontext auch Sinn, weil Pantani eben trotzdem extrem hohe Trittfrequenzen fahren konnte und eben diese 180 Millimeter ihm etwas mehr Drehmoment gegeben haben. Wir reden hier von Übersetzungen von 39 vorn und 23 beziehungsweise bei Alpe d'Huez 24 hinten.
Wahnsinn. Also da hätte ich nach Kurve 2 hätte ich geschoben. Sage ich, wie es ist.
Wir alle. Deshalb ist das mit diesen Vergleich, mit diesen Vergleichen, mit diesen Zeitvergleichen und Leistungsvergleichen auch tatsächlich ein bisschen schwierig. Dann gehen wir vielleicht da später nochmal ein bisschen drauf ein, was hat sich verändert im Vergleich von 1994, 95 zu heute. Was hat sich an Material verändert, was hat sich an Ernährungsstrategien verändert, etc. Aber das sind so eben die Kuriosa, wo heute jeder den Kopf schütteln würde und sagen würde, wie hat das funktioniert? Es hat funktioniert und es hat offensichtlich erstaunlich gut funktioniert.
Ja. Wir kommen ja auch noch nachher auf das Thema so ein bisschen Ernährung von Marco Pantani. Da hast du auch schon vorab so ein paar Insights gegeben. Ich erinnere mich da an eine Aussage von Erik Zabel so zu der damaligen Zeit. Der hat halt auch gesagt, so wir haben halt nicht wirklich trainiert, wir sind einfach Rad gefahren, halt viel und lange. Und er meinte, Sprinttraining hat er nie gemacht und er hat halt deswegen so viele Rennen gewonnen, weil es alle gemacht haben. Also alle haben eigentlich aus der heutigen Betrachtung das halt falsch gemacht. Und er war quasi der am besten mit dem Falschmachen ja, umgehen konnte, jetzt mal so zwischen den Zeilen mal so rausgelesen. Was ich spannend noch fände, war damals so das Aerodynamik-Thema bei Rädern, bei Rahmenformen schon ein Thema. War das auch für Marco Pantani ein Thema oder gar nicht so sehr? Weil er ist ja eigentlich den ganzen Tag mehr oder weniger im Feld gefahren und musste ja erst am Schlussanstieg, wenn es berghoch ging. Also da war ja Gewicht wahrscheinlich eher ein Thema.
Ja, man muss sagen, sowohl als auch, also schon früher war das Thema Aerodynamik sehr, sehr relevant. Wir
erinnern uns zurück, als Campagnolo und Shimano zum Übergang von den Schalthebeln am Unterrohr zu den Schalthebeln an der Bremse übergegangen sind, zu den Schaltbremseinheiten. Das war ein Aerodynamikthema auch natürlich neben der Sicherheit, weil die Haltung eben nicht verändert wurde, um schalten zu müssen, musste man nicht mehr an den Unterlenker greifen. Dann die ganzen Formen der Komponenten wurden aerodynamisch optimiert bei Campagnolo, damals mit der C-Rekord-Gruppe. Die legendären Delta-Bremsen waren ein Produkt aus der Aerodynamikabteilung. Genauso wie bei Shimano die AX-Gruppe, die auch aerodynamisch optimiert waren. Wir hatten größere Flächen, die Räder wurden tatsächlich damals erstmal deutlich schwerer. Fuhr man in den 70er und 80er Jahren Räder, die um die 7,58 Kilo wogen, also schon extrem leicht, fuhr man dann in den 90er Räder, die teilweise bis zu 10 Kilo wogen, aber eben aerodynamisch besser.
Ich finde das Wahnsinn, weil wenn man sich diese Räder so anguckt oder wenn man auch mal die Chance hat, so ein Rad original zu sehen. Ich war vor ein paar Wochen bei einem Lounge in Flandern und da waren wir auch in so einem Radsportmuseum, wo so wirklich auch Räder aus den 70ern, 80ern, 90ern ausgestellt waren. Und also ohne dass da jetzt ein Carrera-Rad stand, aber wenn man sich so die typischen Räder der damaligen Zeit anguckt und dann heißt es irgendwie, ja, das war damals aerodynamisch optimiert und man guckt mit der heutigen Brille da drauf, dann denkt man so, what the fuck? Also wussten die überhaupt, was Aerodynamik ist oder haben die das einfach nur draufgeschrieben? Aber es ist halt krass und ich finde, das macht auch so die Faszination von so alten Rädern irgendwie auch aus. Also ich gucke da so drauf, denke mir so, das würde ich heute nicht fahren wollen. Und finde es aber faszinierend, du hast ja eben schon auch gesagt, mit welchen Übersetzungen, mit welchen Kurbellängen damals gefahren wurde, dass man sich so denkt, um Gottes Willen, also die waren ja nicht, aus heutiger Sicht, nicht so gut, die Fahrer, wegen ihres Materials, sondern teilweise trotz ihres Materials.
Ich glaube, das kann man genau so sagen. Wenn man überlegt, damals bedeutete Aerodynamik unter anderem auch 19 Millimeter Reifen. Mhm. Pantanen fuhr 19 Millimeter. Das war natürlich auf der einen Seite ein Gewichtsthema. Je leichter der Reifen war, die Reifen wogen damals um die 200 Gramm, wurden geklebt auf die Felge, direkt draufgeklebt, was natürlich bei einem Defekt ein Riesendrama war. Aber so war damals eben der Stand der Technik. Schlauchreifen waren damals eben bei den Profis das Material der Stunde. Und eben das Ganze in 19 Millimetern. Man möchte sich heute nicht mehr vorstellen, wie sich das anfühlt mit einem Druck von zwischen 9 und 10 Bar, die man da im Reifen hatte, mit 19 Millimetern über einen rauen Asphalt fahren zu müssen.
Ich wollte gerade sagen, so eine französische Passabfahrt, boah. Aber um das mal einzuordnen, so ein heutiger, ich sag jetzt mal 30 Millimeter Tubeless-Reifen, was ja bei den Profis meistens so jetzt irgendwie zum Einsatz kommt, da reden wir ja so von 280, vielleicht auch 300 Gramm, je nach Modell und Hersteller und wie viel Milch man da auch reinmacht. Also das sind ja dann schon mal mit Vorder- und Hinterreifen ja 150 bis 200 Gramm mehr Gewicht, allein durch die Reifen. Aber eben natürlich, wie wir heute wissen, geringerer Rollwiderstand, bessere Haftung, besserer Komfort, mehr Grip.
Ja. Ich glaube, das Komfortthema ist mit Sicherheit eines der zentralen. Deshalb ja auch damals diese Experimente mit Carbon schon im Hinterbau bei Carrera. Das ist im Übrigen auch so ein Thema, was für uns nach wie vor, Tom, du kennst aus den Tests, ein Riesenthema ist. Eine Rennmaschine, damals wie heute, ist eigentlich nur dann wirklich gut, wenn sie dem Fahrer ein einigermaßen ermüdungsfreies Fahren über mehr als 200 Kilometer ermöglicht. Ja, ja. Das ist unsere Philosophie nach wie vor. Bis heute, selbst unsere Top-Modelle im Aero-Bereich sind eben auch auf nicht nur auf Aerodynamik getrimmt, sondern eben auch auf einen komfortablen Hinterbau, sodass man eben auch die Beine frisch hält.
Ja, also ja, konnte ich tatsächlich feststellen. Und ich war da tatsächlich sehr überrascht von im Test, dass dieser Aerobolide, den wir letztens im Test hatten, das Erakel Pro, so komfortabel am Heck ist. Es ist fallschnell, es ist komplett auf Geschwindigkeit ausgelegt, aber ja, also wir hatten es ja auch schon mal im Gespräch gehabt. Ich finde es echt gut, wie dieser Ansatz ist, den ihr da fahrt. Ja, dass halt genau diese Ermüdungserscheinungen, die auftreten können, bei euch so eine wichtige Rolle spielen. Und ja, und dementsprechend dem Fahrer und den Endergebnissen am Ende zugutekommt.
Ja. Also das ist tatsächlich auch unsere Philosophie. Wir bauen keine Räder für den Windkanal, wir bauen die Räder für den Rennfahrer und Leute, die ambitioniert Radsport betreiben wollen. Mhm. Es nützt uns nichts, das letzte sozusagen Watt, den letzten Wattwert aus einem Fahrrad auskitzeln zu wollen, wenn das ganze Ding bocksteif ist und eben extrem windanfällig, was wir heute leider bei teilweise bei den Rädern sehen. Für einen Profi mag das handelbar sein und auch kein Problem mit der Windanfälligkeit, beispielsweise auch Seitenwindanfälligkeit und so weiter. Wenn solche Räder dann aber sozusagen in der privaten Hobbygruppe gefahren werden, ist das schon nicht ganz unproblematisch. Genau, aber zurück zum
Marco.
Unserem Thema und Marco, genau, das soll ja eigentlich Marco und Alpe, das ist ja eigentlich so, ja, unser Thema, weil das ist so facettenreich, wir könnten, glaube ich, stundenlang einfach nur über diesen einen Berg reden und über Pantani und sein Material.
Ich habe noch eine Frage zu seinem Material von damals. Wie schwer war denn sein Rad damals so in Summe? Also damals gab es ja noch nicht diese 6,8 Kilo, diese Grenze von der UCI, weil das einfach noch kein Thema war. Die Räder waren ja noch deutlich schwerer auch damals, ne?
Genau. Also unseren Recherchen nach wog das Rad, so wie es 94 gefahren wurde, circa 8,4 Kilo. Und das 95er Titanrad lag dann bei 8,1. Mhm. Was für damalige Zeit schon eine richtige Hausnummer war.
Schon wenig, ja.
Ja. War einer von euch schon mal im Pantani-Museum in Cesenatico in Italien?
Nee, das hatte ich noch nicht.
Also das ist so ein alter Bahnhof quasi, der so ein bisschen umgebaut ist. Er ist recht klein. Und da stehen etliche Pokale von Pantani. Da hat, glaube ich, die Mutter sämtliche Zeitungsartikel ausgeschnitten und noch in so typische Aktenordner gepackt, die sich der Besucher da angucken kann. Also du kannst wirklich da durchblättern. Also es sind Aktenordner, das ist wie eine Behörde. Und, unter anderem stehen da halt auch alte Räder von ihm. Und das ist dann echt ein Highlight. Ne? Also wirklich auch aus seinem Jugendbereich, womit er dann in der Jugend seine ersten Erfolge eingeheimst hat. Und wenn ich jetzt so dran denke, wenn wir hier so über Material sprechen, das sind für mich Räder komplett aus einer anderen Zeit. Also es ist ja gar nicht, wenn wir ehrlich sind, ist ja gar nicht so weit her. Aber dieser Fortschritt mittlerweile, was wir heutzutage an Rädern sehen und was es damals gab an Konstruktionen, das ist für mich eigentlich gefühlt, würde ich sagen, die sind 200 Jahre alt, die Räder. So, und das finde ich halt total faszinierend. Heute hast du vieles einfach auf Aerodynamik komplett ausgelegt. Jedes Detail ist ähnlich wie beim anderen Hersteller. Und früher waren gefühlt immer noch mehr kleine Details, verschiedene Muffen, whatever, verbaut. Und wo wir eben so sagten, von wegen, was macht alte Räder aus? Man steht da mit leuchtenden Augen vor, da ist mehr Glitzer vom Stahl noch, da ist alles poliert irgendwie. Also es hat schon seinen Reiz, also das muss ich zugeben. Und ich kann nur den Tipp geben, wer Pantani-Fan ist, dieses Museum in Cesenatico, ist in einer Stunde durch. Aber wer diesen Mythos wirklich einmal erleben möchte, dem sei das mal ans Herz gelegt, in der Nähe ist, da mal reinzuschauen.
weil du es gerade von dieser, sorry, ich wollte nur ganz kurz, weil du gerade von dieser Faszination hattest, ist es ja gleichzeitig, hat sich das Fahrrad in seiner Funktion ja eigentlich nicht groß verändert. So, ne? Ich meine, die Laufräder sind immer noch 28 Zoll. Es gibt irgendwie eine Zweifachkurbel in der Regel. Es gibt hinten eine Kassette. Gut, da sind über die Jahre ein paar Ritzel hinzugekommen. Es gibt einen Lenker, es gibt Bremsen. Also es ist ja eher so, in den Feinheiten liegt ja eher die Weiterentwicklung als jetzt wirklich in der grundlegenden Funktionsweise, dass jetzt auf einmal, weiß ich nicht, wir rückwärts auf dem Fahrrad sitzen oder weiß ich nicht, was man da noch für Quatsch hätte treiben können. Also es ist ja schon irgendwie, auch wenn man noch weiter in die Geschichte zurückgeht, Eddie Merckx oder Fausto Coppi, so das Prinzip des Fahrrads war immer das Gleiche. Nur die Technologie dahinter hat sich halt einfach ja krass verändert.
Ja, ja. Das liegt natürlich mit Sicherheit auch daran, dass einfach die UCI, die Diamantform, so bezeichnet man ja die klassische Rahmenform aus vorderem Rahmendreieck und hinterem Rahmendreieck, sozusagen als Status quo festgeschrieben hat. Deshalb sehen die Räder auch noch heute so aus, wie sie aussehen im Rennbetrieb. Mit Sicherheit Blick in Triathlon zeigt, wie es auch anders ginge, würde man die Räder noch stärker auf einzelne Disziplinen fokussieren oder eben abändern. Am Ende zeigt sich aber doch immer wieder, die Diamantform ist, wenn wir alle Disziplinen im Radsport sozusagen abdecken wollen, und es sollen ja Räder, die du und ich fahren, eben auch darstellen können, ist es einfach so, dass die Diamantform eine perfekte Form ist. Das ist so, wie das Rad rund ist, ist der Fahrradrahmen eine Diamantform. Ja. Und insofern hat sich da tatsächlich rein optisch nicht viel verändert. Es wurde alles ein bisschen größer, ein bisschen voluminöser. Das ist so ein bisschen wie bei unseren Autos auch. Das ist einfach sozusagen dem Fortschritt, dem Komfort und so weiter alles geschuldet. Natürlich der Festigkeit. Wenn man jetzt mal so ein Rad von 1970, ich sammle selber diese alten Chaisen aus den 70er und 80er Jahren, italienische Rennsporträder aus den 70er und 80er Jahren, wenn man auch sowas mal, so eine Eroica, das ist so eine Altherrenrunde sozusagen in der Toskana, wo man sich da über 200 Kilometer Schotter quält, heute kennt man das sozusagen als die Strade Bianche, wird das ja auch noch als Profirennen heute gefahren. Eben dann im Herbst die Veranstaltung für die alten Männer auf altem Stahl.
Da habe ich immer riesen Respekt vor. Da habe ich immer riesen Respekt vor, weil das ist ja mit modernem Material schon echt eine Herausforderung, die Strecke. Aber du sagst es gerade schon, so Baumwolltrikots, dann so diese alten Lederriemen auf den Kopf geschnallt. Genau. Und dann natürlich schwarze Schuhe, weiße Socken müssen, glaube ich, sein.
Unbedingt. Und es müssen Rahmenschalthebel sein. Und in der Regel ist es auch so, dass die Übersetzung von 52, 42 ist. Und hinten fahren wir dann 13, 23. Manche dem Alter geschuldet 13, 26.
Dem Alter geschuldet.
Aber das ist schon ganz erstaunlich. Und die Entwicklung ist rasant. Wenn man mit so einem Rad, ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt von früher, als ich Radsport in meiner Jugend betrieben habe, hieß es immer, beim Bergabfahren musst du das Knie ans Oberrohr legen.
Weil sonst
einfach
flattert.
Weil der Rahmen aufschwingt und flattert. Mhm. Und das geht dann so weit, wenn man das nicht entweder einbremst oder eben durch das Knie am Oberrohr stoppt, schwingt sich der Rahmen so auf, dass er einen abwirft. Mhm, ja, also so bei Geschwindigkeiten ab 60 km/h mit einem etwas rauen Asphalt, das war schon auch brandgefährlich, wenn man damit nicht umgehen konnte.
Da kommt die Werbekarawane.
Für euch als Podcasthörer haben wir ein besonderes Angebot am Start. Und zwar könnt ihr zwei Ausgaben unseres Roadbike-Magazins kostenlos lesen. Dazu geht ihr am besten auf roadbike.de/podcast-abo. Dort könnt ihr euch zwei Ausgaben Roadbike gratis sichern, voll mit Tests, Trainingstipps, Reisen und vieles mehr. Alles, was ihr rund ums Rennrad wissen müsst. Also am besten auf roadbike.de/podcast-abo gehen und euch zwei Ausgaben von unserem Roadbike-Magazin gratis sichern. Viel Spaß beim Lesen, viel Spaß mit der weiteren Folge. Das war die Werbekarawane. Du hast schon, oder wir hatten gerade noch mal die UCI angesprochen, was mir noch so als Frage aufkam, wenn Marco Mantani so spezielle Rohrmodelle für seine Räder verwendet wurden, wäre das, ich weiß nicht, ob es die Regel damals schon gab, aber heute heißt es ja von der UCI, alles, was bei den Profis zum Einsatz kommt, muss innerhalb des nächsten Jahres auch auf dem freien Markt, dass eben du und ich das kaufen können, verfügbar sein. Gab es A, diese Regel damals auch schon, und oder wäre B, das heute gar nicht mehr möglich, jetzt einem Fahrer, ich sage jetzt mal einem Pogacar, da so eine spezielle Rahmenform unter den Hintern zu setzen, weil die UCI dann sagt, nee, das ist ja nicht mehr von der Stange?
Gute Frage, und ich habe tatsächlich keine Antwort darauf.
Okay.
Aber ich vermute, dass es so ist, wie du sagst, dass es eben damals diese Regelung noch nicht gab. Denn damals wurde einfach sehr, sehr viel Prototypenmaterial hergestellt und Einzelanfertigungen gemacht. Da war Pantani beileibe nicht allein. Alle großen Fahrer hatten im Prinzip für sich maßgefertigte Rahmen.
Das oder Graeme O'Brien ist ja auch seinen Stundenweltrekord damals aus einer umgebauten Waschmaschine quasi gefahren. Also da war ja auch nichts von der Stange.
Genau. Und heutzutage ist es eben so, dass jeder Rahmen, deshalb sind auch alle unsere Rahmen, die wir verkaufen, UCI zertifiziert, müssen also von der UCI abgenommen werden. Da geht es um Gewichte, da geht es um Abmessungen, da geht es um Mindestwerte und Maximalwerte, die eben so ein UCI-sanktionierter Rahmen haben muss, um in einem Rennen eingesetzt werden zu können. Mhm.
Jetzt kann man ja nicht über Marco Pantani und seine Leistungen sprechen, ohne nicht auch über das Thema Doping sprechen zu müssen. Er wurde ja also einmal mindestens in seiner Karriere positiv überführt. Ich meine sogar noch ein zweites Mal. Also es war ja damals einfach weit verbreitet und natürlich auch zu den Zeiten, wo er seine Rekorde gefahren ist. Und das ruft ja auch heute dann immer wieder so die Kritiker hervor. Ich erinnere mich, 2024 hat Tadej Pogacar am Plateau de Bay in den Pyrenäen den Rekord von Marco Pantani um 3 Minuten unterboten. Und da hieß es ja gleich, das muss ja jetzt ein Beleg dafür sein, dass der Pogacar gedopt ist. Weil wie kann er denn sonst die Zeit eines überführten Dopers schlagen? Wo natürlich der Radsportkenner natürlich sagt, ja Moment, wir vergleichen hier Äpfel mit Birnen. Und das geht ja beim Material dann schon los. Also du hast gerade gesagt, 8,1 Kilo war dann das Titanrad von Marco Pantani. Ich habe jetzt das Rad vom Tadej nicht gewogen, aber ich behaupte mal, das wird zwischen 6,8 und 7,0 gewesen sein. Also schon mal mindestens ein Kilo leichter. Dann haben sich natürlich Trainingsmethoden verbessert, Aerodynamik, aber auch die Ernährung. Du hast vorher schon im Vorgespräch die Anekdote erzählt, Marco Pantani ist im Training mit Zuckerwürfeln und 3 Apfelstücken 150 Kilometer trainieren gefahren.
Ja. Das ist überlieferte Geschichte, die sozusagen direkt von Marco Pantanis Mama stammt. Davide Boifaba, der damalige Teamchef und Gründer von Carrera, war ja auch ein enger Freund der Familie Pantani, und von daher sind diese Geschichten tatsächlich nicht nur Geschichten, sondern verbriefte Geschichte sozusagen. Und das ist mit Sicherheit, mal abgesehen von dem Doping-Thema, der größte, wie man heutzutage gern sagt, Game-Changer zwischen dem Radsport, der früher stattfand und heute stattfand. Die Trainingsmethoden einerseits, aber auch, und das ist mit Sicherheit der größte Leistungsfaktor überhaupt, das ist das Thema Ernährung. Da gibt es mit Sicherheit auch relativ wenige Leute, die das in Frage stellen würden. Das ist ungefähr so, wie wenn ich sage, ich nehme 2 gleich PS-starke Autos und versuche die sozusagen über die Strecke X zu bewegen. Und der eine sagt, du hast einen Durchflussbegrenzer, sodass maximal 5 Liter Sprit auf 100 Kilometer da durchfließen dürfen. Und der andere sagt, hau rein, was geht. Mhm. Ist mir egal. So ungefähr müssen wir uns das vorstellen. Damals wurde am Abend vor dem Rennen wurde Carboloading betrieben. Das heißt, man hat sich ungefähr so viel Spaghetti oder weißen Reis in die Figur gehauen, dass man sich gerade nicht übergeben musste.
Also so wie heute.
Und heutzutage betreibt man natürlich Carboloading sehr, sehr strategisch. 48 Stunden vorher beginnt man eben nur ganz einfach Zucker zu sich zu nehmen und so weiter. Und dann hat man heutzutage bis zu 140 Gramm Kohlenhydrate, pro Stunde an Aufnahme. So. Und damals, das ist auch noch eine Geschichte von Marco Pantani, wurde bei den langen Etappen, die ja damals deutlich länger auch noch waren, als die heute sind, wurde auf den ersten 50 Kilometern wurde Wurstsemmel ausgeteilt. Das ist einfach, das ist wie Rennsprit gegen Genau. Also das sind einfach komplette Welten. Ne? Die sind damals mit maximal irgendwie 30 Gramm, 40 Gramm Kohlenhydrate pro Stunde in Form von Zuckerwürfeln oder Maltodextrin in der Flasche gefahren. Und heutzutage heißt es eben alle 20 Minuten
ein Gel.
Man muss ein Gel rein.
Ich habe vor kurzem gelesen, dass Wismar Liesebike das hat tatsächlich mit der Ernährung komplett auf die Spitze treibt. Also da hat jeder Fahrer seinen eigenen komplett erstellten Ernährungsplan und es wird komplett bis auf das letzte Gramm abgewogen, welches Nahrungsmittel kommt da rein, was wird gegessen. Also da wird absolut nichts mehr dem Zufall überlassen, was wohl, munkelt man, auch dazu geführt hat, dass das manchen Fahrern tatsächlich zu viel war und die dann das Team gewechselt haben. Also das ist schon, ja, Ernährung ist wirklich wohl so dieser Gamechanger schlechthin. Man kann es komplett auf die Spitze treiben und ich glaube, das Ende ist noch nicht erreicht. Aber wie würdest du das denn einschätzen heutzutage? Was den größeren Anteil ausmacht, das Rad zu optimieren, aeromäßig, gewichtsmäßig, wie auch immer, oder sogar die Ernährung darüber steht?
Ich würde behaupten, es ist trotzdem die Ernährung. Wenn wir uns einfach mal die Wattwerte von damals und von heute anschauen, glaube ich, Marco Pantani war in seinen Spitzenzeiten irgendwo was um die 6 Watt pro Kilogramm. Tadej Pogačar ist mittlerweile bei, glaube ich, 7,1, 7,2. Das ist ein komplettes Watt pro Kilogramm. Wenn wir uns die Performance-Sprünge beim Fahrrad anschauen, wir reden jetzt, sagen wir mal, in diesen zwei Zeitblöcken, 94 und jetzt 2026, von rund 1,2 Kilogramm weniger Masse, was, wenn wir jetzt mal einen Berg nehmen mit 8%, den mit 20 km/h hochfahren, also nicht wir, sondern die Profis.
Oh, das wäre schön.
Oh. Lass uns auch ein bisschen träumen.
Man wird aber noch träumen dürfen.
Dann macht das gerade mal 22 Watt aus. In der, sozusagen, in der Ersparnis.
Aber ein Pogačar fährt einfach 50, 60, 70 Watt mehr
als Marco Pantani.
Und das ist ja nicht nur
schon.
Das ist ja nicht nur die Ernährung, das ist ja natürlich auch die Trainingsmethodik ist ja einfach
eine andere. Aber auch die Trainingsmethodik hat natürlich sehr viel mit Ernährung zu tun. Denn man kann diese Leistungsspitzen, die man heute im Training hat, waren damals schlicht nicht realisierbar mit der Kohlenhydratzufuhr. Da hieß es nach dem Motto, mit unter 100 Kilometer gibt es sowieso nur Wasser. Mhm. Da machst du halt keine Intervalle mit an der Schwelle oder mit 90% deiner Maximalleistungsfähigkeit. Das findet da einfach nicht statt, weil da ist nach 30, 40 Minuten ist der Akku leer und dann fährst du wieder heim.
Das wäre jetzt nämlich so meine nächste Frage gewesen. Ist so ein Marco Pantani jetzt mal salopp gesagt einfach nur Fahrrad gefahren im Training oder hat er wirklich Pulswerte, also ich weiß nicht, Wattwerte hatten sie ja damals auch schon, also gab es zumindest schon. Ich weiß nicht, hat Marco Pantani sowas auch benutzt, Leistungsmesser?
Ja, also damals diese deutsche Firma SRM, die ja auch nach wie vor Goldstandard ist, wenn ich es richtig weiß, hatte damals auch schon diese SRM-Kurbel eben im Profibereich angeboten und das wurde von allen Top-Teams wurde das eingesetzt, ganz klar. Mhm. Aber damals hatte man tatsächlich noch nicht den wissenschaftlichen Background und auch noch nicht die Möglichkeiten, das Training wattgesteuert zu machen. Damals wurde noch fast durchgängig über Pulssteuerung trainiert und das macht natürlich einen riesen Unterschied. Puls ist immer abhängig davon, wie fühle ich mich, was habe ich gegessen, kommt eine Krankheit und so weiter. Das sind sehr viel mehr Variablen. Watt ist einfach eine fixe Leistungszahl. Die bringst du oder die bringst du nicht. Mhm. Das ist also ein viel, viel feineres Steuerungselement als eben damals die reine Pulsmessung. Und zum Training von Marco Pantani muss man einfach sagen, dass der Mann auch wahnsinnig viel Glück hatte in seinem Leben. Denn der ist ja in Cesenatico groß geworden, wo sehr, sehr viele relativ interessante mittellange Anstiege sind. Und er wollte schon als kleiner Junge im Radsportverein, weil man ihn immer so ein bisschen gehänselt hat, weil er eben der kleinste und leichteste war und mit diesen abstehenden Ohren auch jetzt nur so der Sunny Boy, wollte er eben immer der Schnellste am Berg sein. Das war sein Antrieb. Mhm. Und deshalb gab es für Marco Pantani eigentlich kein Training, wo er nicht irgendwo einen Berg hochfuhr und wo er nicht irgendwie Schnellster sein wollte. Das war im Prinzip sozusagen die Trainingsmethode des jungen Marco Pantani. Und da hat er einfach viel, viel mehr Kilometer in den Bergen gemacht als alle anderen.
Mhm. Also wer da unten schon mal in der Ecke war, es gibt ja diesen Ausspruch von ihm, er braucht nur den einen Berg, den Monte Capena. Und
sein Trainingsberg, ja.
Sein Trainingsberg. Und wer den schon mal gefahren hat oder gefahren ist, der weiß dann auch wieso. ist ein schöner Berg. Der ist für den Verkehr gesperrt bis an einer bestimmten Stelle. Und dann geht es halt durch den Wald so ein bisschen asphaltiert, ein schmaler Weg bis ganz oben, ganz hinten wieder rumfahren. Ja, und wenn du das aber 3-4 Mal gemacht hast, ja, dann aber Prost Mahlzeit. Und dann kann man diesen Spruch echt verstehen. Also, er ist ja nach wie vor da unten immer noch sehr, sehr populär, sehr beliebt. Dem wird überall gehuldigt und der Name fällt immer. Und wenn da unten Rennen stattfindet, ist die Mutter auch immer mit am Start. Das ist schon beeindruckend immer noch.
Ja. Übrigens auch für Leute, die Lust haben, mal so ein bisschen in den auf den Spuren Marco Pantanis zu wandeln. Es gibt nicht nur in Cesenatico dieses wunderbare Museum Marco Pantani, sondern es gibt ja auch den Gran Fondo Nove Colli, der, glaube ich, zu den ältesten in Italien gehört und der quasi mehr oder weniger das Trainingsgebiet von Marco Pantani abfährt. Eine traumhaft schöne Veranstaltung, die ich wirklich nur jedem ans Herz legen kann. Gibt, glaube ich, 2 oder 3 verschiedene Längen, die man da absolvieren kann. Das längste geht über, glaube ich, die ganzen Nove Colli, also 9 Hügel. Und da hat man dann am Ende so, glaube ich, was 170 Kilometer in den Beinen und darf sich so ein bisschen fühlen wie Marco Pantani, wenn man da am Ende wieder ans Meer runterrauscht.
Oder wie Marco Pantani sagen würde, ruhiges Grundlagentraining. es gehört ja bei ihm, fand ich, war ja auch mal so die Faszination, er war ja wirklich noch so ein reiner Bergfahrer. Also er hat ja in den Zeitfahren, und die waren ja damals oft 50 Kilometer lang, Teller flach und am besten zwei davon in der Tour de France, da hat er ja wirklich Minuten kassiert. Also da war er ja wirklich, also Marco, rest in peace und sorry, wenn ich so sage, aber da war er ja wirklich für einen Profi grottenschlecht drin.
Und hat ist ja oft teilweise schon 2 Minuten verloren.
Ah, also mehr sogar, glaube ich.
Ja, also wirklich urschlecht. Einfach, ja,
das war ein Hemd. Der ist ja schon mit 10 Minuten Vorsprung, Rückstand aufs gelbe Trikot in die erste Bergetappe gegangen. Und ich würde ja auch fast behaupten, er hätte die Tour 1998 nicht gewonnen, wenn Jan Ullrich nicht diesen Hungerast am Galibier gehabt hätte. Weil auch da lag Pantani ja schon, ich glaube, mehrere Minuten zurück und hat dann die Etappe mit 9 Minuten Vorsprung auf Ullrich gewonnen und ist dadurch ja erst überhaupt in die Situation gekommen, dieses gelbe Trikot zu erobern. Er war ja eigentlich schon nach der ersten, zweiten Woche weit zurückgefallen im Gesamtklassement.
Absolut. Davon gehen wohl alle aus, dass, wenn Ullrich da nicht eingebrochen wäre, dass er das Ding heimgefahren hätte. Mhm.
Wie geht denn Carrera als Marke so mit dieser, es ist ja schon so ein Spagat aus Sportmythos, Marco Pantani, aber eben auch diese Doping-Vergangenheit und natürlich auch dieses, ja, einfach tragische Ende mit dem, ja, also es gilt ja bis heute als Suizid, auch wenn da immer wieder manche irgendwie eine Verschwörungstheorie und dass Marco Pantani ermordet worden sein soll. Wie geht ihr in der Marke Carrera damit um? Also wie kann man eine Person, die einerseits natürlich sportlich ein Held war, aber andererseits natürlich auch ihre Fehltritte im Leben hatte. Wie geht man damit um oder wie schafft man da das richtige Narrativ zu schaffen, auch aus Markenperspektive?
Ich glaube, das sind wir wahrscheinlich der falsche Ansprechpartner, weil wir kein klassischer Markenhersteller sind, der jetzt sagt, wir bauen eine Markenwelt rund um Carrera. Carrera ist eine Radsport-Rennsport-Marke. Wir haben ja bis heute U23 sehr, sehr erfolgreiche Nachwuchsteams, 80 Fahrerinnen und Fahrer fahren für uns. Wir leben Radsport. Und deshalb ist Marco Pantani für uns im Prinzip kein Marketinginstrument. Es gibt auch keine Marketing-Aktionen wie Replika-Räder, weil das keinen Sinn macht. Marco Pantani hatte immer so spezielle Räder. Wenn ich da eine Edition machen würde, das Einzige, was da gleich wäre, wäre die Farbe. Da sagen wir, was soll das?
Du hast ja gesagt, die Geometrie war ja ganz eine andere.
Ja, das ist irgendwie... Nein, Marco Pantani ist für die Familie Boifava und für Carrera einfach ein Teil der Familie. Und ich glaube, man kann schon auch durchaus sagen, Marco Pantani wäre, auch wenn er schon sehr früh sehr tragisch gestorben ist, wahrscheinlich sogar noch früher einen schlechten Weg gegangen, wenn nicht Davide Boifava ihn 2003 wieder zurückgeholt hätte aufs Fahrrad, wo sich dann auch der Kreis sozusagen schießt für die Radsportkarriere Marco Pantanis. In seinem letzten Jahr hat Davide ihm nochmal einen Vertrag gegeben, war dann auch gar nicht mal so unerfolgreich, ein Giro. Das kann man einfach, glaube ich, nicht als... Also Marco Pantani ist für Carrera kein Marketinginstrument in dem Sinne. Natürlich ist Marco Pantani der größte Glücksfall für Carrera und für natürlich auch für Davide Boifava. Hätte es ihn nicht gegeben, hätte es diesen Aufstieg in diesen absoluten Olymp des Radsports mit über 500 Siegen nicht gegeben. Er ist der Teil der Familie, aber er ist natürlich auch Teil unserer Markengeschichte. Vielleicht sogar noch ein bisschen mehr als bei Bianchi, denn Marco Pantani ist sozusagen die Entdeckung von Davide Boifava. Carrera und Boifava waren am Anfang seiner Karriere sozusagen Wegbegleiter und über die ganze Zeit bis zum Ende hin. Insofern weniger Marketing sozusagen Ikone als eher Teil der Familie und eine der tragischsten und trotzdem größten Radsportfiguren, glaube ich, überhaupt. Ja. Vielleicht kann man das so zusammenfassen.
Und dann war die Ära Pantani ja vorbei, leider Gottes, muss man als Radsportfan und als Mensch halt auch sagen. Was hat das denn dann für die Marke in dem Moment bedeutet? Und man hat ja danach dieser ganzen Doping oder nach den Doping-Affären, die dann ans Licht kamen, gar nicht mehr so viel von der Marke gehört. Woran hat es gelegen?
Das waren mit Sicherheit mehrere Dinge, die da zusammenkamen. Der Radsport war damals, man kann schon durchaus fast sagen, tot nach diesen Skandaljahren, die ja begannen 1998 mit diesem legendären Tour de France Debakel mit Festina und Co. Danach wurde der Radsport eigentlich in seinen Grundfesten erschüttert und viele Teams lösten sich auf, Sponsoren sprangen ab. Das ging so weit, dass einzelne Radhersteller sozusagen das Hauptsponsoring übernehmen mussten für ein komplettes Profiteam, was natürlich einfach dafür sorgte, dass unheimlicher finanzieller Druck auf den Teams stand und viele einfach gesagt haben, wir steigen da aus, das ist der Sport hat keine Zukunft mehr. Und in dieser ganzen Welle wurde natürlich auch Carrera erfasst. Wir sind abgestiegen dann von der GS1 damals in die GS2, was heute Pro Tour ist, und sind dann sozusagen mehr oder weniger von der Radsport-Weltbühne auch verschwunden und haben unseren Fokus dann sehr stark nach Asien und USA verlagert, weil da das Thema gar nicht so groß gespielt wurde und der Radsport eigentlich gerade in Asien, in Japan und in den USA auch durch Armstrong und eben auch durch die Entwicklungen im japanischen Radsport sehr, sehr gut war, die Entwicklung, und wir uns dann eben auf diese Märkte fokussiert haben. Und heutzutage sind wir natürlich auch kein World Tour Team mehr. Das ist finanziell für uns nicht leistbar. Wir sind nach wie vor ein Familienunternehmen. Wenn wir das jetzt mal vergleichen mit anderen, wenn wir Pinarello anschauen, wenn wir Bianchi anschauen, wenn wir Velier anschauen, also alle Colnago, alle großen Namen sozusagen des italienischen Rennradbaus und Radrennsports sind heute von großen Private Equity Firmen durchfinanziert mit Millionenbeträgen. Wir sind ein kleiner Radhersteller, der ein paar tausend Räder produziert, von denen wahrscheinlich ein Großteil an unser Team geht. Und wir bleiben eben dabei, wir bauen keine Kinderräder, wir bauen keine Trekkingräder, wir bauen keine Räder zum Einkaufen. Wir bleiben eben unserer DNA treu und haben uns etabliert als sehr, sehr gutes Development-Team für 80 Fahrerinnen und Fahrer, wie schon eingangs erwähnt. Wir fahren U23 Conti. Unsere Top-Leute werden regelmäßig von Pro-Tour-Teams übernommen. Das zeigt, dass wir da eine ganz, ganz tolle Arbeit eigentlich leisten und vielen jungen Fahrerinnen und Fahrern einfach die Chance geben, im Radsport aktiv und erfolgreich zu sein und eben den Schritt ins Profileben, so wie damals Pantani eben auch in 92, als er zu uns kam und seinen ersten Vertrag haben wollte, den wir ihm nicht geben konnten, dann erst 94. So eben auch heute die Philosophie, junge Radsportler aufzubauen und den Radsport so weiterzuentwickeln.
Okay, würde ich dann gerne nochmal anschließen, die Frage, du hast es schon erwähnt, die anderen großen Hersteller, die haben halt ein ganz anderes Budget zur Verfügung. da stellt sich mir halt die Frage, ich meine, ihr seid ja, so muss man es ja sagen, ein echtes Traditionsunternehmen. Aber wie schafft ihr es dann halt, also halt auch technologisch, Windkanal, keine Ahnung, wie auch immer, mit den modernen Rennrädern von heute mitzuhalten? Weil mein Eindruck ist, ihr braucht euch ja mit den Rädern gar nicht verstecken. Aber ihr habt ja garantiert nicht dieses Budget, was die großen Player zur Verfügung haben. Wie schafft ihr diesen Spagat?
Zunächst mal ganz lieben Dank für das Lob. Das freut uns natürlich sehr. Zeigt sich ja auch durchaus in den Rennen, dass wir erfolgreiche Räder bauen können. Das hat mit Sicherheit auch mit der Entwicklung zu tun, dass die reine Produktion von fast allen Radsportmarken heutzutage in Asien stattfindet. Das heißt, wir müssen uns um diesen Teil der Produktion nicht mehr kümmern. Das ist ausgelagert. Also wir nutzen sozusagen dieselben Produktionsfazilitäten, Produktionsorte wie Colnago, wie Pinarello etc. Wir konzentrieren uns im Wesentlichen sozusagen auf die Entwicklungsarbeit und dafür haben wir natürlich die Ressourcen entsprechend. Das heißt, wir haben eine Designphilosophie, die ich ja schon eingangs schon mal beschrieben habe. Das sind Rennräder mit einem extrem komfortablen Fahrgefühl und das ist unsere DNA und die schaffen wir im Prinzip durch unsere eigenen Entwicklungen nach Asien sozusagen diese Designphilosophie zu bringen, zu kommunizieren und dann werden die Räder so gebaut, wie wir die haben möchten. Das ist eigentlich sozusagen das ganze Geheimnis. Wir nutzen dieselben Ressourcen, die die Großen nutzen. Wir nutzen dieselben Windkanalanlagen etc. wie die Großen, wobei die ja auch schon mal gesagt, für uns ist der Windkanal nicht das Allheilmittel. Für uns muss ein Fahrrad ganzheitlich funktionieren und deshalb ist es heutzutage durchaus möglich, dass man mit einem sehr, sehr kleinen Entwicklungsteam auch voll wettbewerbs- und leistungsfähige Räder für, wir könnten World Tour fahren. Also, let's face it, unser SLR Pro oder unser Eracle Pro wäre in dem Umfeld komplett kompetitiv. Das SLR Pro ist ein Rad, das als Allrounder extrem gute Aero-Eigenschaften hat.
Wenn man jetzt mal, Stichwort World Tour, ist das ein Ziel von euch oder ein Wunsch, da wieder hinzukommen? Gab es da auch schon konkrete Gespräche mit Teams? Sind vielleicht auch Teams auf euch zugekommen? Oder ist das für euch so gar kein Thema, weil ihr sagt, ihr seht euch komplett in dieser, ja, ich nenne es mal Rolle der Talentförderer und dieser Talentschmiede, um eben Fahrern die Möglichkeit in Richtung World Tour zu ermöglichen?
Also letzteres ist mit Sicherheit, trifft für die momentane Situation mit Sicherheit zu. Wir sind einfach ganz klar zu klein und finanziell nicht in der Lage, ein World Tour Team zu sponsern. Dazu muss man die Zahlen kennen. World Tour Fahrradsponsoring bedeutet heutzutage, wenn man irgendwo hinten rumgurken will im letzten Drittel, nimmt man 3 Millionen in die Hand. Wenn man vorne in der World Tour mitfahren will, zwischen 10 und 12 Millionen. Das ist das reine Sponsoring-Engagement des Radherstellers. Dazu kommt das Material, was ja auch extrem geworden ist. Also jeder Top-Profi hat mittlerweile mindestens 3 bis 4 Räder. Dann kommen die Einzeldisziplinen noch dazu, Time Trial und so weiter, Bergzeitfahren und so weiter, wo dann wieder spezielle Räder gefordert sind. Das ist für uns schlicht und ergreifend nicht darstellbar. Unser mittelfristiges Ziel ist, in der Pro Tour zu fahren. Da finden immer wieder Gespräche statt. Das halten wir auch für ein realistisches Ziel. Jetzt dieses Jahr freuen wir uns auf jeden Fall schon mal, dass wir seit langem das erste Conti U23
Women's und Girls Team sozusagen haben. Und das war für uns auch ein Riesenschritt. Unsere Mädels, wir hatten ja schon immer so, oder in den letzten Jahren immer so 30, 35 Mädels zwischen U12 bis U19 gefördert und haben jetzt seit diesem Jahr eben auch ein U23-Conti-Mädels- oder Damenteam, worauf wir wahnsinnig stolz sind, weil wir auch glauben, dass der Frauenradsport einfach sich ganz großartig entwickelt. Wer Tour schaut, dem sei ans Herz gelegt. Tour de France Femme ist ein absoluter Genuss. Die Frauen, wie die die Berge hochkacheln heute, das hat nichts mit dem zu tun, was man da vor 20 Jahren mal gesehen hat oder vor 10 Jahren vielleicht mal gesehen hat, wo man so dachte, naja, ein guter Amateur, Mann kommt da auch mit. Die Zeiten sind vorbei. Also was da gefahren wird mittlerweile in den Bergetappen, was da für Leistungswerte auf dem Tacho stehen, das ist schon echt mehr als beeindruckend. Frauenradsport,
ja.
Ganz tolles Thema.
Ja. Absolut. Perfekte Überleitung fast schon zu unserer nächsten Podcast-Folge, die in 2 Wochen kommt. Das wird nämlich der Ausblick auf die Tour de France Femme sein. Aber ja, vielleicht nur einen Satz dazu. Da ist ja auch mittlerweile, was da an Geld mittlerweile im Spiel ist. Und selbst die Top-Teams wie Wismar, wie Lidl, UAE, die haben ja alle auch ein Frauenteam, die dann eben auch von diesen Strukturen, die diese Teams haben und warum diese Teams vielleicht dann auch so viel an Kohle brauchen, da profitieren die ja extrem davon. Also die fahren ja dann auch auf den Top-Rädern, auf den Top-Reifen, auf den Top-Laufrädern. Hat sich ja extrem professionalisiert, der Frauenradsport. Und auch cool, also es funktioniert ja auch nur, wenn dann eben auch dort aus den U19, U23 Kategorien dann eben auch talentierte Fahrerinnen nachkommen. Und da finde ich es cool zu hören, dass ihr da eben auch euch da engagiert und da einbringt, um den Sport einfach zu helfen, sich weiterzuentwickeln.
Genau, das ist ja auch der Grund, warum wir jetzt angefangen haben, so eine kleine Privatinitiative namens Deutscher Radsportnachwuchs oder German Cycling Youth, wie sie sich nennen, zu fördern, wo eben Jungs und Mädels, die Rennen fahren wollen, eben an den Radsport herangeführt werden, beziehungsweise über diese Internetplattform gezeigt wird, wo könnt ihr Rennen fahren, was gibt's für Möglichkeiten im Straßenradsport, auch für Mädels. Und das unterstützen wir. Das bedeutet, die bekommen von uns im Prinzip unser Profimaterial zu einem sehr, sehr, sehr günstigen Preis gestellt. Deshalb kann ich das jetzt auch hier nicht so öffentlich sagen. Nur sozusagen, wenn man da schon mal davon noch nicht gehört hat, ist eine ganz spannende Initiative. Deutscher Radsportnachwuchs, die bekommen von uns eben die Räder sehr, sehr günstig und damit wollen wir eben auch unseren Beitrag hier in Deutschland leisten. Gerade in Deutschland haben wir einfach immer noch das Problem, der Nachwuchs steigt ganz oft so im Bereich U15, U16, U17 aus, weil es in dem Bereich drüber kaum noch Möglichkeiten gibt, sich professionell zu engagieren und eben also entweder Profi zu werden oder sehr, sehr guter Amateur zu werden, was bei den Mädels natürlich nochmal schlechter ist von den Strukturen als bei den Jungs. Und da wollen wir eben unseren Beitrag leisten auch, dass sich das verbessert. Wir wollen auch deutsche Mädels und Jungs wieder siegen sehen bei den großen Rundfahrten und das wäre einfach wunderbar. Wir haben ja jetzt auch tatsächlich ein paar richtig gute Frauen schon wieder in der World Tour. Und da sind wir eben dabei. Das haben wir uns auf die Fahnen geschrieben. Radsportnachwuchs ist unser Thema. Und wenn es dann irgendwann mal ein Pro-Tour-Team werden soll, dann freuen wir uns wahnsinnig drüber. Aktuell fokussieren wir uns auf die Nachwuchsarbeit und versuchen denen das beste Material zur Verfügung zu stellen, das Markt so zu eignen ist.
Aber das Schöne ist ja auch im Frauenradsport zu sehen, dass da wirklich auch Idole mittlerweile fahren und die wirklich Vorbilder sind für unsere Jugend. Und vor ein paar Jahren muss ich ehrlich sagen, Frauenradsport war auch nicht mein Ding, aber das hat sich so toll entwickelt. Mhm. Da hast du vollkommen recht, das ist echt stark, das mit anzugucken. Aber da gibt's echt mittlerweile Vorbilder für den Nachwuchs, die wetteifern nach. Und wer draußen Rennrad fährt, der sieht halt auch immer mehr Frauen auf dem Rad. Und das finde ich eine sehr, sehr positive Entwicklung. Mhm. Und wenn da Hersteller so dahinter stehen, dann ist es für mich auch eine richtig schöne runde Sache. Muss man auch mal so sagen.
Ja.
Ja, unsere Franzi Koch gehört da mit Sicherheit dazu. Ne? Das ist ein tolles Vorbild schon für die jungen Mädels und jungen Frauen, die da in dem Bereich aktiv werden wollen. Und eine Demi Völlering und so weiter, also denen zuzuschauen, das ist einfach, das macht einfach wahnsinnig Spaß, weil die richtig Gas geben und da hochkacheln. Also ich habe mir neulich diesen Giro Femme angeschaut, wo die da über die letzten Meter über den Galibier da gebrettert sind. Ich dachte, Himmelswinden.
Ich würde zum Abschluss gern nochmal die Klammer zum Anfang finden und euch fragen, Alp Dues, wir haben ja schon gesagt, Tadej Pogacar ist körperlich in der Lage, schneller als Marco Pantani den Berg hochzufahren. Ja. Und jetzt ist ja die Frage, dieses Jahr gibt es ja zweimal das Etappenfinale in Alp Dues, aber nur einmal über die 21 Haarnadelkurven. Am Tag danach kommt das Peloton eben von hinten über den Col de Sarenne gefahren und fährt dann nur die letzten 5 Haarnadelkurven von Alp Dues. Deswegen wäre meine Frage, wird Tadej Pogacar in diesem Jahr A, die Etappe in Alp Dues gewinnen wollen, einfach aus Prestige, weil das ist ja einfach ein super wichtiger Ort. Und wird er dabei auch den Rekord von Marco Pantani knacken? Was ist euer Tipp? Und wenn er sie knackt, welche Zeit fährt er? Also 36,50 ist ja der Rekord. Also sehr viele Fragen. Ich bin gespannt auf eure Antworten.
magst du zuerst, Tom? Oder soll ich?
Okay. Also dem vorausgesetzt ist ja, du sagst schon, Pogacar gewinnt sowieso.
Na, das sage ich nicht, aber ich würde behaupten, also wenn ich das Leistungsvermögen von Tadej Pogacar hätte, dann hätte ich ein großes Interesse daran, in Alp Dues irgendwie so ein Namensschild von mir in so einer Kurve zu haben.
Also ich glaube schon, dass er das so ein bisschen auf dem Schirm hat. Ich meine, das gilt natürlich auch als Königsetappe. Aber ich sehe so ein bisschen auch, wenn der Youngster hinten hochstürmt, den Xixas, weit vorn. Wenn nicht sogar übermotiviert, wird der, mein Tipp, die Etappe gewinnen oben nach den 21 Haarnadelkurven.
Vor Xixas.
Genau. Und also der Xixas gewinnt.
Ja.
Und Pogacar ist direkt danach und ich sag, beide knacken Pantanis Rekord um roundabout 3 Minuten.
Ui. Boah. 3 Boah. Minuten. Okay. Also okay, um die 34 Minuten, sagst du, Fahrzeit.
Ja.
Knapp unter 34.
34, knapp 35.
Mhm. Axel? Das ist meine Ansage. Also, der Rekord von Pantani war 36,50.
Ja.
36,50.
Jetzt holt der Rechner.
Nein, ich meine, man muss natürlich fairerweise dazu sagen, Punkt 1, Tipp. Pogacar gewinnt das Ding. Mhm. Punkt. Weil der Mann einfach ein zweiter Eddy Merckx ist, der will alles gewinnen, was zu gewinnen gibt. Und Alp Dues ist die Legende, die ihm fehlt in seiner Palmarès. Als ich will der Schnellste oben am Berg sein. Absolut. Also ich glaube, auch ein Paul Sixers, in allen Ehren, ganz, ganz grandioses, junges Talent. Ich glaube nicht, dass sich Pogacar das nehmen lässt. Ich glaube, der wird lieber tot vom Rad fallen. So, jetzt vergleichen wir aber mal ganz kurz, einfach nur um das einzuordnen. Die Alpe d'Huez 2026, die Etappe 19, die Etappe 20 von Bourg-d'Anson nach Alpe d'Huez. Da ist er ja dann quasi am Tag davor schon mal gefahren, allerdings nur ein Stück.
Aber das ist ja die Etappe, die über den Saarrennen führt, wo man ja nicht die 21 Hahnerl
fährt. Genau. Die Etappe 20 am 25. Juli ist ja wirklich Bourg-d'Anson Alpe d'Huez, ne? So, da reden wir von einer Gesamtdistanz an dem Tag Rennkilometer 170,9. Als Pantani das Ding hochfuhr, waren es 204. Das nur mal so zur Einordnung, ne? Das ist also fast eine Dreiviertelstunde, die Pantani da mehr noch in den Beinen hatten als Pogacar.
Ohne Kohlenhydrate wohlgemerkt.
Und ohne Kohlenhydrate. von daher, also mich würde es wirklich wundern, wenn der den Rekord nicht pulverisieren würde, wie du auch schon sagst. Allein aus diesen zwei Tatsachen, fast 40 oder rund 40 Kilometer, 35 Kilometer weniger Rennkilometer, natürlich besseres Material, ganz klar, von der Ernährung her. Also der packt dem da mindestens 4 Sekunden drauf.
Ich würde mich zwischen euch beiden ansiedeln. Also ich denke, dass die 19. Etappe, die eben das komplette Alpe d'Huez abbildet, also wo dann auch der Rekord nur fallen kann, das geht ja dann nur an diesem Tag, da wird Tadej Pogacar, also der hat das A auf dem Schirm, dass er ein Alpe d'Huez mal gewinnen will, und der hat B diesen Rekord auf dem Schirm, und der wird da, glaube ich, hochschmettern, selbst wenn er schon 5 Minuten Vorsprung das gelbe Trikot in der Gesamtwertung hat, wird er da hochschmettern und das Ding gewinnen wollen, und der wird, glaube ich, Pantanis Rekord um 30 Sekunden unterbieten. Und am nächsten Tag, wenn es dann über den Saarrennen nach Alpe d'Huez geht, da geht es ja dann nicht um den Rekord. Und er hat dann schon mal in Alpe d'Huez gewonnen, da gewinnt dann Paul Sixers. Damit die Franzosen auch glücklich sind.
Das ist doch eine ganz runde Geschichte jetzt.
Loggen wir so ein.
Ich habe tatsächlich gerade verwechselt sozusagen den ersten Tag und den zweiten Tag. Am ersten Tag sind es nämlich auch nur 127,9 Rennkilometer und nur 3500 Höhenmeter, die da zu absolvieren sind. Damals bei Pantani waren es ja um die 204 Kilometer und 5000 Höhenmeter. Also
2 Stunden längere Etappe damals,
genau, ungefähr. Genau, also vor dem Hintergrund wird der das Ding komplett, da wird eine neue Zeit stehen, Punkt.
Ja.
Da lege ich mich fest.
Ja. Und ich sage, es wird deutlich.
Ja.
Ja, aber 3 Minuten, das ist ja schon 10% schneller. Also das ist
wild.
Das ist schon sehr steil.
Wild, aber das ist wild. Also ich weiß nicht, also ich will jetzt nicht sagen im Urin, aber also wenn ich mir so die Ergebnisse von anderen Rennen so angucke, welche Durchschnittsgeschwindigkeiten da am Ende getreten wurden, welche Rekorde gepurzelt sind, mal gucken. Also ich glaube, alle, die Alpe d'Huez fahren, die sind dermaßen motiviert, die gehen ab wie Schmitz Katze. Und von daher glaube ich, da steht eine ganz, ganz außergewöhnliche Zeit, die dann auch für Ewigkeiten bestehen bleibt. Also davon, ich tendiere in diese Richtung, dieses Extreme.
Es wird auf jeden Fall ein Radsportfest. Also das wird, diese 2 Tage werden, glaube ich, in die Radsportgeschichte eingehen, so oder so. Ich denke, das wird mit Sicherheit einen Zuschauerrekord geben. Das wird ein Fest.
Ja. Kann man nur unterschreiben.
Und umso besser, Axel, dass du heute bei uns zu Gast im Podcast warst, bevor der Rekord von Marco Pantani fällt. Ich möchte an dieser Stelle vielen lieben Dank sagen. Das hat riesig Spaß gemacht. Man merkt, du bist, so wie Tom und ich, Also wir sind, glaube ich, Radsport bekloppt. muss man einfach so sagen. Und ich hoffe, dass auch unsere Hörerinnen und Hörer, auch wenn ihr vielleicht zu jung seid, um damals Marco Pantani selbst erlebt zu haben, war ich eigentlich auch, muss ich ehrlich sagen, ich kenne vieles davon auch nur so aus der Nachberichterstattung. Ich finde es trotzdem faszinierend, dass man einfach diese Zeiten, und damit meine ich nicht nur die Fahrzeiten, sondern auch einfach die Epochen, ja doch irgendwie kann man sie nicht miteinander vergleichen, irgendwie aber doch. Das finde ich, macht es immer total spannend, sich damit so auseinanderzusetzen. Und ja, mir hat es einfach riesig Spaß gemacht, da einfach mal auch mehr über die Person Marco Pantani zu erfahren. Also, dass er da wirklich so, ja, wie er da so auch teilweise getickt hat, dass er da so, wie sagt man, penibel bei seinem Material war, dass da jede Etappe ein anderes Rad gefühlt her musste, war mir selber auch nicht so bewusst. Deshalb sage ich, Axel, vielen lieben Dank, dass du heute bei uns im Podcast zu Gast warst.
Sehr gern. Auch von meiner Seite ganz herzlichen Dank für die vielen, vielen Einblicke. Fand ich auch super faszinierend. Du bist da auch so drin in dem Thema, dass das echt fesselt. Ich glaube auch unsere Zuhörer, die werden viele, viele Infos mitgenommen haben. Und ja, recht herzlichen Dank.
Ich habe zu danken. Podcast-Erfahrung, damit ein Haken dran, mein erster. Ich freue mich total, bei den Einstieg gemacht haben zu dürfen bei Faszination Rennrad, der Roadbike-Podcast. Das war richtig cool mit euch. Hat mir wahnsinnig Spaß gemacht und ich hoffe, der eine oder andere Hörer oder andere Hörer, die eine oder andere Hörerin hatte auch ein bisschen Spaß, hat noch ein bisschen was erfahren können und ich freue mich wahnsinnig jetzt auf die Tour. Ich freue mich, mit euch zusammen Fach zu simpeln und es wird eine ganz, ganz klasse Zeit, glaube ich.
Auf jeden Fall. Und in der Zwischenzeit, ja, sei euch gesagt, in 2 Wochen gibt es die nächste Folge. Wie gesagt, dann schauen wir auf die Tour de France der Frauen voraus. Ja, wir hatten jetzt zuletzt die Vorschau auf die Tour de France der Männer. Jetzt heute haben wir sehr stark über Alpe d'Huez, Marco Pantani gesprochen, also auch starker Tour de France-Bezug. Aber es sind einfach, muss man so sagen, die besten Wochen des Jahres. Und da kann man eigentlich gar nicht genug rund um die Tour de France schauen, konsumieren und fachsimpeln. In diesem Sinne sage ich euch allen vielen Dank fürs Einschalten und ich freue mich, wenn ihr auch in 2 Wochen zu unserer nächsten Folge wieder mit dabei seid. Macht's gut und kommt sturz- und ja, defektfrei über eure Radkilometer. Bis bald.
Jo, tschüss.
Tschüss. Faszination Rennrad, der Roadbike-Podcast.